Ich freue mich, bei euch mal wieder sein zu können in diesen neuen Gebäuden, kurz bevor ihr umzieht in größere Locations, und möchte mit euch zusammen heute und morgen Seminar machen mit dem Titel Gottes Traum für diese Welt. Habe ich mir erstmal selbst Gedanken darüber gemacht, weil das hat der Jan mir geschrieben, darüber soll ich reden. Habe ich gedacht, was ist denn eigentlich Gottes Traum für diese Welt? Und habe ich gedacht, stelle ich erstmal mich vor, weil ich glaube, ich bin ein Teil von Gottes Traum. Ja? Bist du auch ein Teil von Gottes Traum? Natürlich. Ja. Ich glaube, wir sind ein Teil von Gottes Traum. Also, kurze Vorstellung meiner Person für all diejenigen von euch, die mich noch nicht kennengelernt haben. Zunächst vom Dienst her. Ich war ja 15 Jahre lang Gemeindepastor, danach wurden meine Haare immer grauer, dann dachte ich, bevor ich so ende wie der Jan, werde ich dann doch lieber in den apostolischen Dienst gehen. Ich habe festgestellt, das hilft auch nicht. So, bin weiterhin grau geworden. Nach 15 Jahren Gemeindearbeit in Ditzingen, wo wir einige Gemeinden dann auch gegründet haben, aus der Muttergemeinde heraus, wurde ich dann ausgesandt für den apostolischen Dienst. Ich denke, ihr könnt damit was anfangen. Das heißt, ich bin viel unterwegs, reise hauptsächlich durch Deutschland, aber auch in verschiedene Nationen bin ich unterwegs, um verschiedene Aspekte des apostolischen Dienstes zu tun. Wir haben dann ein Netzwerk gegründet, Forum Leben Networking, welches ich leite und wo wir zurzeit ungefähr 80 Gemeinden in Deutschland betreuen über dieses Netzwerk und in 17 Nationen tätig sind in verschiedener Weise und Form. Und wir dienen auch Unternehmen, weil unser Verständnis vom Reich Gottes ist, dass das Reich Gottes alle Bereiche des Lebens durchdringen will. Und deshalb, wie wir auch noch sehen werden in diesem Seminar, Gott uns zurüsten möchte, auch in der Gemeinde zurüsten möchte, für das Leben inmitten dieser Welt. So, meine Frau seht ihr hier, wir haben auch einen Arbeitszweig gegründet, der Exousia heißt, griechisches Wort für Bevollmächtigen. Autorität, Bevollmächtigung, so in diese Richtung. Das ist ein Label, unter dem wir Unternehmer und Führungskräfte in Wirtschaft und Gesellschaft dienen. Das ist Exousia. Dann gibt es noch die Werkstatt für Gemeindeaufbau, die da noch mit drin ist, wo wir Leute zurüsten für den Gemeindebau in ehrenamtlicher Hinsicht, aber auch für die, die vollzeitlich in Mission oder Gemeindebau gehen, kriegen da eine Ausbildung verpasst, mit dem Abschluss von Bachelor- oder Master-Degree, je nachdem, welche Voraussetzungen Sie mitbringen. Der Bumerang, das ist ein Pfeil nach oben, mein Lieber. Okay, meine Familie noch. Meine Familie, rechts meine Frau, links meine Schwiegertochter. Mein Sohn ist seit anderthalb Jahren verheiratet und die drei in der Mitte, meine Kinder. David, dann noch Deborah und Salome, und mein ältester Sohn Simeon ist mit seiner Frau Miriam verheiratet. So, das ist unsere erste Richtung Multiplikation gehende Aktion. Okay, unser Thema. Jetzt steigen wir steil ein. Gottes Traum für diese Welt und seine Methode. Gottes Traum für diese Welt. Ich habe mir, oder sozusagen im Laufe meiner Tätigkeit als Gemeindepastor und dann jetzt auch Gemeindeberater, apostolischer Dienst, gab es immer wieder auch solche biografischen Details in meinem Leben, die mich verändert haben, wo gravierende Umstellungen passiert sind in meinem Verständnis von dem, wie Gott Gemeinde leben will, wie Gott Gemeinde bauen will, wie Reich Gottes zu verstehen ist in dieser Welt. Es hat ja immer auch was mit persönlicher Biografie zu tun, in was Gott uns hineinnimmt, was er uns erleben und erfahren lässt. Aus dem heraus erkennen wir auch und verstehen auch Handlungsweisen Gottes. 2004 war ich in Manila. Da haben wir auch eine Arbeit dort mit einem Missionar, Peter Nitschke, der auch dort eine Filipina geheiratet hat, die Fee. Und die haben 7 Jahre lang in einem Slum gearbeitet. Und ich ging hin, sie zu besuchen, 2004, und wir haben so über 2 Jahre hinweg die Pastoren dort ausgebildet in verschiedenen Aspekten, und ich war dann auch ein Teil der Lehrkräfte, also bin ich auch hingereist und habe sie dort besucht im Slum. Und ich war tief, tief beeindruckt und es hat mich sehr bewegt und auch nochmal verändert in meinem Verständnis von dem, wie Gott handeln möchte durch seine Gemeinde in dieser Welt. Und auch ein Stück weit von dem, was ist eigentlich Gottes Anliegen? Für was brennt das Herz Gottes? Dieses Ehepaar ist vor jetzt nun mal mehr 9 Jahren nach Manila gezogen, weil Gott sie gerufen hat. Und haben sich dort niedergelassen, mitten in einem von dieser vielen Slums. Ein Slum mit 800 Familien, die dort gelebt haben. Familien heißt Vater, Mutter irgendwelcher Art. Das ist auch manchmal sehr unterschiedlich. Und einige Kinder. So, das heißt, dass jede Familie hat ungefähr so einen Raum von circa 30 Quadratmeter Fläche. Und da wohnen sie dann in der Regel zu 7., 8., 9. oder 10. drin. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Die Slums sind natürlich entstanden ganz frei von der Architektur. Jeder hat irgendwelche Hütten dahin geklatscht und so wuchs der Slum. Und im Moment haben also dort ja, 800 Familien, wenn ich mich recht erinnere, gelebt. Und sie sind dort mitten hineingegangen, weil Gott sie gerufen hat, um dort Reich Gottes aufzurichten in diesem Slum. Und das Erste, was sie mir erzählt haben, war, als sie dort anfingen zu leben, unter ihnen auch mit ihren zunächst 30 Quadratmetern Wohnfläche, mussten sie erstmal die Hilfe der Leute in Anspruch nehmen, weil sie nicht wussten, wie man in einem Slum überleben kann. Die ersten 2 Jahre konnten sie kaum etwas hineinbringen, sondern sie mussten empfangen von den Menschen, die schon über Jahre, teilweise ja, Jahrzehnte noch nicht unbedingt, aber über Jahre dort in diesem Slum gewohnt haben. Wie überlebt man in einem Slum? Kein fließend Wasser, keine Toilette, keine Elektrizität zu diesem damaligen Zeitpunkt. Viele Aspekte, für die wir für selbstverständlich erachten, hatten sie nicht. Und sie mussten erst lernen, im Slum zu überleben. Dabei haben sie festgestellt, dass das die beste Art der Mission ist oder sich überhaupt Menschen zu nähern. Warum? Sie brauchten Hilfe von den Leuten und nicht sie kommen und sagen, wir haben was für euch. Und sofort kamen sie auf ihre Ebene, wir brauchen eure Hilfe. Das fand ich schon mal in sich selbst ein sehr interessantes Prinzip, weil ich immer gewohnt bin zu denken, wir haben etwas, was ihr nicht habt und das sind wir gekommen, euch zu geben. Mission, Evangelisation. Wir wissen die Wahrheit, wir wissen das, was Gott für euch tun möchte. Wir kennen Gottes Traum und wir bringen ihn zu euch. Und oft erleben wir dann, dass die Menschen sehr zurückhaltend sind. Ein bisschen habe ich es erlebt, als der Osten sich geöffnet hat. Ja, und also Ostdeutschland, wo ich auch einige Gemeinden begleite inzwischen, und die westlichen Missionare reingekommen sind und gesagt, wir zeigen euch, wie es geht. Ja. Und zunächst am Anfang war es tatsächlich, alles, was vom Westen kam, war toll, hat man empfangen. Nach kurzer Zeit kam die Riesenwelle der Enttäuschung, von dem sich Ostdeutschland im Großen und Ganzen immer noch nicht erholt hat. Ja, sondern immer noch die Enttäuschung, sie werden ausgenommen, da kommen die großen Wessis und sagen uns, wie es geht und derweilen wollen sie nur unser Geld und dergleichen mehr. Sehr tiefe Enttäuschung. So, hier in Manila, dieses Ehepaar musste gezwungenermaßen die Hilfe ihrer Nachbarn und so weiter in Anspruch nehmen, über 2 Jahre hinweg, bis sie gelernt haben, in einem Slum zu überleben. Und dann fingen sie an, darüber nachzudenken oder schon in der ganzen Zeit darüber nachzudenken, was will Gott eigentlich in diesem Slum tun? Und sie merken, es ist eben nicht nur die Botschaft von Jesus zu vermitteln, sondern den Menschen zu einem menschenwürdigen Leben zu verhelfen. Gott leidet, das Vaterherz Gottes leidet über dem Zustand, wo diese Menschen leben müssen. Und sie spürten mehr und mehr dieses Elend am eigenen Leib, haben sie es erfahren, jetzt schon über 2 Jahre hinweg dann, was von Elend es ist und wie Gottes Herz darüber schmerzt, über die Prostitution, über den Alkoholismus, über die katastrophalen Umstände, in denen die Kinder aufwachsen. Und ich bin da durch den Slum durchgegangen. Es war so ekelig. Ja? Die Ratten rennen dir über die Schuhe, ja? Die Hunde kacke überall. Dann ist so ein kleines Bächlein, fließt da durch den Slum durch. Das wird für alles Mögliche verwendet, zum Waschen und zum andere Dinge tun. Unglaublich. Ja? Und da drin so viele Kinder, die dort leben und Gottes Herz schlägt dafür, sagt, das ist doch nicht, wofür ich diese Erde geschaffen habe, dass sie verelendet. Und sie fingen an, darüber nachzudenken, wie können wir den Lebensstandard dieser Menschen verändern. Und um eine lange Geschichte kurz zu machen, ein großes Problem war natürlich die Hygiene oder ist die Hygiene. Ja, da wird alles auf die Straße geworfen, Kot und so weiter, katastrophale Umstände. Und als guter Deutscher, Peter, hat gesagt, was machen wir? Mülltrennung. Ja, und er hat den Leuten Mülltrennung gepredigt. Und die haben gesagt, was, wollen nicht mehr alle Tassen im Schrank? Jetzt sollen wir auch noch den Müll trennen. Ja, wir haben genug Probleme. Und er merkte, sie verstehen nicht, was der Vorteil davon ist. Und er fing an, ihnen den Müll abzukaufen. Er sagt, wenn ihr mir den Müll schön getrennt bringt, Papier, Metall, Glas und so weiter, dann kaufe ich ihn euch ab, Kilopreise und so weiter. Und dann fingen die Leute an, vor allem die Frauen, ja, das sind in der Regel immer die Frauen, die da drauf anbeißen. Nicht wegen der Mülltrennung, sondern überhaupt, wo sie spüren und merken, hier kann ich meine Familie eventuell ernähren, ja, oder verbessern. Und sie haben ihm den Müll gebracht. Ja, und er hat ihn gesammelt und mit Gewinn weiterverkauft. Sodass er nach kurzer Zeit schon zwei andere Leute anstellen konnte, die geholfen haben, den Müll zu trennen und weiter zu verkaufen. Inzwischen hat er einen Lastwagen und sammelt da jede Menge Müll ein, der dann wiederverkauft wird. Und schon das war nur ein Aspekt von dem, wie plötzlich nicht nur der Slum sauberer wurde, sondern eben auch wirtschaftlich die Menschen anfingen, dass es ihnen besser ging. Dann hat er zu ihnen gesagt, überall liegen so alte Reifen rum, ihr habt Flachdächer, wir tun ein bisschen Erde rein in diese Reifen, pflanzen Tomaten und so weiter an, was da halt so wächst. Und ihr könnt euer Dach verwenden, um einen Garten zu haben. Und so weiter und so weiter. Dann hat er eine Genossenschaft gebildet. Ja. 70 Frauen sind da inzwischen, haben sich zusammengeschlossen in einer Genossenschaft mit Nähen und aus Müll Taschen herstellen. Die kaufen wir hier in Deutschland, habt ihr vielleicht schon gesehen. Ja. Noch nicht gesehen, so kleine Getränke, Dosen oder so werden zusammengepresst und werden Taschen draus gemacht. Und tolles Design, habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Kommt von dort zum Beispiel, sicherlich auch aus anderen Gegenden und so weiter. Das heißt, er hat angefangen, ihnen zu helfen, das Leben zu verbessern. Und parallel ihnen Jesus gepredigt. Sodass jetzt nach 7 Jahren neben all diesen Aktionen 12 Hauskirchen dort im Slum entstanden sind, die er betreut und wo wir dann auch den Pastoren dienen dürfen, dass die ihre oder diesen Hauskirchenleitern dienen können, dass die ihre Gemeinden dort weiterentwickeln können. Inzwischen ist der Slum anerkannt, auch da hat er dafür gekämpft, dass der Slum von der Stadt anerkannt ist. Das heißt, jeder kann für ein günstiges Geld sein eigenes Haus und Grundstück kaufen. Musste die Familien reduzieren auf 500, aber jetzt darf jeder sein Grundstück besitzen und kann anfangen, dort eine Existenz aufzubauen. Und als ich das so gesehen habe, da war mein Herz zutiefst bewegt. Zum einen, weil ich ein Stück erlebt habe, was es bedeutet, dass Gott Mensch wurde. Und er kam in unseren Müll. Er kam in unseren Schmutz und Dreck. Er, der heilige Gott, hat sich aufgemacht, in unserer Welt zu leben, zu wohnen. Und zwar mitten unter uns. Sagt nicht die Bibel, er wurde sogar Knecht. Er wurde Sklave. Er wurde einer, nicht nur einer von uns, sondern er wurde ein Diener von uns allen. Hat sich mitten hinein begeben, so wie dieses Ehepaar, mitten hinein in den Slum, lebte mitten unter ihnen mit allem, was das bedeutete. Und deshalb lesen wir ja auch von Jesus, dass wir nicht einen großen, hohen Priester haben, der nicht mitleiden könnte mit unserer Schwachheit, sondern der in allem versucht worden ist, gleich wie wir. Und deshalb, wenn wir zu ihm rufen, wenn wir zu ihm beten, dann müssen wir ihm nicht lang irgendwelche Dinge erklären, er weiß, wie es uns geht. Und da spürte ich so ein Stück vom Herz Gottes, dass es sein Wunsch ist, dass die Liebe, die er für die Menschen hat, ganz praktisch wird. Und dass Menschen erleben, was eigentlich Gottes Plan und was eigentlich Gottes Traum für sie ist. Und das hat mich sehr geprägt, weil ich mir auch vorgenommen habe, das ist nicht nur eine Sache in Entwicklungsländern, sondern das ist auch bei uns nicht anders. Die Nöte sind vielleicht völlig andere. Die Situationen, in denen die Menschen drinstecken, sind völlig andere. Aber wie nahe bin ich dort, wo die Not, die Bedürfnisse der Menschen sind, die eigentlich weit weg sind von dem, was Gott für sie sich vorgenommen hat. Gott hat eine Vision. Er möchte zum Beispiel, ich sage einfach mal so ein paar Stichworte. Im Timotheusbrief heißt es, dass allen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Es ist wichtig, dass wir das nicht gleich zusammenpacken und sagen, Gott will allen helfen, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, sondern Gott will, dass allen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will, dass allen geholfen werde, wo immer sie Hilfe brauchen. Auch das ist so ein Punkt, wo mir immer wieder neu bewusst wird. Jesus hat den Menschen gedient, hat sie geheilt, hat sie befreit. Nicht nur diejenigen, die sich zu ihm bekehrt haben, die Buße getan haben, die ihm nachgefolgt sind, sondern er hat zunächst mal den Menschen einfach gedient und die Liebe Gottes fließen lassen aus seinem Leben, das Herz Gottes zu den Menschen gebracht, ganz tatkräftig. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Allen Menschen geholfen werde. So Gottes Traum ist, dass allen Menschen Hilfe zuteil wird und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist schon mal ein mächtiger Ausdruck seiner Vision. Dann habe ich unter dem Stichwort Wiederherstellung, um einfach ein paar Stichpunkte zusammengefasst, was ist Gottes Traum für diese Welt? Die Wiederherstellung der Gottesbeziehung. Weil er selbst leidet ja darunter, dass so viele Menschen in keiner Beziehung mehr zu ihm stehen. Und dafür, unter anderem, hat er ja auch Jesus gesandt, wurde Gott Mensch, um die Gottesbeziehung wiederherzustellen, die durch die Sünde getrennt war. Die Wiederherstellung der Gottesherrschaft, die Predigt von Jesus, war ja das Evangelium vom Reich Gottes, also von der Königsherrschaft Gottes. Der König ist wieder unter euch. Die Herrschaft Gottes ist angebrochen. Nicht mehr andere Mächte und Kräfte herrschen über euch. Ihr müsst ihnen nicht mehr dienen, sondern Gott der Allmächtige hat die Herrschaft an sich genommen durch seinen Sohn Jesus Christus. So, ihr müsst nicht anderen Göttern dienen. Ihr müsst nicht anderen Machthabern die Schuhe putzen. Der König Jesus ist gekommen und hat die Herrschaft wieder an sich genommen. Das ist eine dieser großartigen Botschaften, die wir haben. Die Gottesherrschaft ist wiederhergestellt und da sein Reich kommt. Das heißt, seine Herrschaft nimmt zu und will alle Bereiche durchdringen. Wir wissen natürlich, sein Reich ist schon da, aber es kommt auch. Und es wird in seiner Vollendung erst dann, wenn Jesus wiederkommt, zur vollen Entfaltung kommen. Aber wo immer wir aktiv sind im Namen Jesu, kann das Reich Gottes kommen. Die Herrschaft Gottes nimmt wieder zu. Alles kommt wieder unter seine Königsherrschaft. Daraus folgt auch, dass die Wiederherstellung des Menschen Gottes Schau und Vision ist. Das heißt, dort, wo der Mensch degeneriert ist, wo er weggekommen ist von dem, was eigentlich Gottes Plan und Wille von der Schöpfungsseite her war, soll wiederhergestellt werden, wieder zurückgeführt werden, dass der Mensch wieder das ist, wozu ihn Gott geschaffen hat. Und da werden wir sicherlich auch noch auf den einen oder anderen Punkt kommen. Wiederherstellung der familiären Beziehungen. Ja, dass die Herzen der Väter wieder zu den Söhnen und der Söhne zu den Vätern geführt wird. Dass Familien, dass Gesellschaft wieder zusammenkommt. Dass Familie ein Ausdruck des Herzens Gottes ist. Wiederherstellung vom Eigentum. Das finde ich auch eine spannende Geschichte. Bin ich lange nicht drauf gekommen, weil es mich nicht interessiert hat. Dachte, die Erde vergeht sowieso und alles, was darinnen ist. Also brauchen wir uns nicht drum kümmern. Gott aber hat sich drum gekümmert. Sogar so weit, dass er in sein Volk, in die Konstitution seines Volkes eingebaut hat, dass spätestens nach 50 Jahren das Eigentum wieder zurückkehrt zum ursprünglichen Besitz Familie. Als das Volk Israel in das Land gekommen ist, hat er das Land verteilt, sodass jeder die Grundlage seiner Existenz zur Verfügung bekommen hat. So jeder hatte damals Agrarwirtschaft sein Stückchen Land. Größer oder kleiner, manche haben ein besseres Stück Land gehabt als andere. Es gibt durchaus Unterschiede. Wir sind nicht, die Bibel ist nicht kommunistisch in diesem Sinne. Aber Gott hat dafür gesorgt, denn das Herz Gottes ist so, dass jeder die Existenzgrundlage, mit der er wirtschaften kann, womit er was aufbauen kann, zur Verfügung gestellt bekommt. Das ist in unserem Land heute ganz anders. Ja? Ich weiß nicht, wie viele von euch ihre Existenzgrundlage besitzen. Oder inwieweit ihr zum Beispiel ein Haus anmieten müsst, wie ich. Ja? Das ist eigentlich nicht im Sinne Gottes. Sondern im Sinne Gottes ist, dass wir unsere Existenzgrundlage besitzen, dass sie uns gehört und dass sie in der Familie bleibt. Anderes Thema, aber gehört auch hier mit dazu. Und es ist Gottes Anliegen, dass es auch hier Wiederherstellung gibt und die Grundlage unserer Existenz auf diese Art und Weise gesichert ist. Letztendlich die Wiederherstellung der gesamten Schöpfung. Dass alles mit Gott versöhnt ist durch Jesus Christus. Alles, was die Schöpfung anbelangt, wird versöhnt mit dem Vater durch Jesus. Und wir könnten fortfahren, das sind nur mal ein paar Stichworte. Was uns unbedingt aber auch interessieren muss, wie bringt Gott die Wiederherstellung zustande? Wie setzt Gott seinen Traum um? Warten wir darauf, bis es irgendwie Bang macht und dann wird alles das wahr, was sich Gott vorgenommen hat? Oder wie setzt Gott seinen Traum um? Und ich habe festgestellt, Gott hat nur eine einzige Methode. Und das sind Menschen. So, bei all den Gemeindebaumethoden, die ich gelernt habe über die Jahre, habe ich eine Feststellung gemacht. Unterm Strich arbeitet Gott immer mit Menschen. Gottes Methode sind Menschen. Und obwohl er so viel Rückschläge einstecken musste im Laufe der Kirchengeschichte oder der Geschichte des Volkes Gottes, er ist hier unverbesserlich. Er macht es wieder und wieder und wieder und wieder. Sagt sogar, seine Berufungen können ihn nicht gereuen. Das heißt, obwohl er manchmal mit den Menschen, mit uns, mit dir und mir, so seinen Frust hat, wie Jesus mal sagte zu seinen Jüngern, wie lange soll ich noch bei euch bleiben? Wie lange muss ich das noch aushalten mit euch? Und trotzdem blieb er treu zu ihnen, wechselte sie nicht aus und sagte, jetzt reicht's mir, jetzt nehme ich andere. Sondern seine Berufungen gereuen ihn nicht. Du hast hier einen sicheren Arbeitsplatz. Ja. Wenn der Ruf Gottes auf deinem Leben ist, wenn du gehört hast, die Erwählung und die Berufung Gottes auf deinem Leben, dann hast du einen sicheren Arbeitsplatz im Reich Gottes. Das ist sehr beruhigend. Aber das heißt, du musst auch durch das Training Gottes. Das ist dann ein bisschen anstrengender. Auf jeden Fall, seine Berufungen gereuen nicht. Er wählt uns Menschen, um seinen Traum auf dieser Erde zu verwirklichen. Und das finde ich enorm faszinierend. Auch hier nur ein paar Stichworte aus der Schrift. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk. Petrusbrief. Ich habe euch erwählt, sagt Jesus, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und diese Frucht soll eine bleibende Frucht sein, eine ewige Frucht. Und was wir dann am Ende dieses Nachmittags noch sehen werden, ist, er möchte, dass durch uns das Land gefüllt wird mit Fruchtbarkeit. Gott handelt durch dich und mich. Gott handelt durch uns als gesammelte Gemeinde. Durch die Einzelnen, aber auch durch die Zusammensetzung von Gemeinden. Deshalb erfasse Gottes Vision. Versuch mehr und mehr zu erkennen, was Gottes Herz ist. Und stell dich zur Verfügung. Stell dich zur Verfügung. Was will Gott durch dich tun? Was will Gott durch diese Gemeinde tun? Und das soll uns ja auch in diesen Tagen ein bisschen beschäftigen. Weil das so ist, ist die Zurüstung, wie es die Bibel mal nennt, der Heiligen eine ganz wesentliche und vornehme Aufgabe, in die Gott uns hineinstellt. Auch uns, die wir berufen sind, das Volk Gottes zuzurüsten, eure Leiter, dass wir aber auch einander zurüsten. Das heißt, wenn Gottes Methode Menschen sind, um seinen Traum zu verwirklichen, dann muss er ja uns zurüsten, damit wir das leben können und umsetzen können, was er sich für diese Welt vorgenommen hat. Das ist eine ziemlich logische Angelegenheit. Und deshalb ist Gemeindearbeit ganz im Wesentlichen ein Zurüstungsprogramm Gottes. Die Gemeinde ist in erster Linie, meiner Ansicht nach, in erster Linie ein Trainingsort, ein Platz, wo wir unterschiedlichste Kompetenzen uns aneignen, damit Gottes Traum in dieser Welt verwirklicht wird. Und deshalb ist die Zurüstung der Heiligen, muss verschiedene Bereiche beinhalten. Und ich bin jetzt einfach mal so ein bisschen, gebe so einen Überblick über das Ganze. Und wir gehen dann im Laufe dieser Tage noch in Details. Ich glaube, es ist Gottes Plan, dass mündige Christen entstehen. Paulus schreibt es ja mal im Epheserbrief. Mündige Christen, das heißt solche, in denen die Fülle des Christus sich offenbart. Dass die Fülle oder die Mannesreife, wie es in der Luther übersetzt, ja, des Christus zur Wirklichkeit wird. Und ich glaube, die Mündigkeit vom Volk Gottes betrifft verschiedene Bereiche des Lebens, was wir hier in 5 Ständen, wie wir das bei Forum Leben nennen, aufgelistet haben. Das betrifft die persönliche Heiligung, also dass wir im Wesen Jesus immer ähnlicher werden. Das ist ja so eine Auswirkung des Zurüstungsprogrammes Gottes. Er arbeitet an uns, er wirkt an uns, er trainiert uns durch ganz verschiedene Aspekte, die er verwendet, dass wir ihm immer ähnlicher werden, dass die Welt an uns etwas von Jesus schmeckt, sieht, hört, wahrnimmt. So eine Ausprägung dieses Zurüstungsprogrammes Gottes ist die, nennen wir es persönliche Heiligung, dass wir Jesus ähnlicher werden. Dass wir Jesus ähnlicher werden. Und es geht, glaube ich, ein Leben lang, habe ich festgestellt. Also vielleicht gibt es hier schon ein paar Heilige zu Mainz, die schon den Grad der Vollkommenheit erlangt haben. Ich habe jetzt noch niemand getroffen, aber ich weiß auch nicht so genau, was es heißt, wenn wir vollkommen heilig sind. Auf jeden Fall, wenn wir Jesus gleich sind, wenn wir ihm sehr ähnlich sind, dorthin will uns der Heilige Geist entwickeln und entzünden. Mehr wie er, mehr wie Jesus, im Wesen, im Charakter, im Lebensstil. Dann gehört auch das Familienleben dazu. Und Familie jetzt nicht nur im Sinne von meine Familie, meine Frau, meine Kinder, sondern wir sind alle Teil einer Familie, irgendeiner Familie. Und Familie ist am Herzen Gottes. Deshalb hat er das geschaffen. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Und er hat ihm eine Gehilfin gegeben. Die Frau als Gehilfin, das heißt, der Mann braucht die Frau. Denn Gehilfin steht hier nur so nebenbei, dass alle Frauen auch mit ich im Boot habe. Hier steht das hebräische Wort Etzer, das sonst eigentlich nur für Gott verwendet wird. Gott ist meine Hilfe, Gott ist mein Etzer. Und die Frau ist geschaffen als Ezer des Mannes, weil die Frau eigentlich die spirituellere und die intelligentere ist. Und der Mann braucht sie, dass er sie unterstützt. Deshalb soll aber die Frau sich auch dem Mann unterordnen. So kann ich jetzt gehen. Ja, Familienleben dort, ich glaube, wir lernen am meisten, was der Charakter und das Wesen Gottes ist, das Trainingsprogramm Gottes, lernen wir am meisten zu Hause, dort, wo wir mit Menschen so ganz nahe zusammen sind, ja, die uns wirklich kennen, die uns auch im Schlafanzug kennen, nicht nur im Anzug und Krawatte, ja. Sondern die wissen, wie wir uns verhalten, wenn wir nach einem gestressten Tag nach Hause kommen. Wenn wir in Krankheitssituationen sind, wenn wir in allen möglichen Situationen des Lebens sind. Und dort dann Familie zu leben und zu erleben, das ist einer der Aspekte, was Gott gebraucht, uns zuzurüsten, ein Leben zu führen, auch in der Gemeinschaft ein Leben zu führen, das etwas von der Gemeinschaft Gottes zum Ausdruck bringt. Auch etwas von der Qualität der Dreieinigkeit Gottes zum Ausdruck bringt. So Teamarbeit lernen wir am besten zu Hause in der Familie, dort wo unsere Familie ist. Und wenn wir es dort nicht lernen, tun wir uns sehr schwer an anderen Stellen im Leben. Ich denke, das haben wir inzwischen gemerkt, was man heute Sozialkompetenz nennt. Ja, das kannst du dir nicht einfach aneignen, wenn du dann 30 oder 40 bist und sagst, so jetzt will ich Sozialkompetenz lernen. Wenn du es als Kind nicht gelernt hast, ist es sehr schwierig, das zum späteren Zeitpunkt hinzuzufügen. Und deshalb setzt uns Gott in Familien hinein, in Familiensituationen, Kontexte. Dort lernen wir auch etwas von der Qualität der Gemeinschaft. Denn in der Gemeinde, auch dort, Gott hat Menschen zusammengestellt, seine Nachfolger zusammengestellt in Gemeinden. Das heißt, Gruppen, die gemeinsam Jesus nachfolgen. Gruppen, die gemeinsam Jesus nachfolgen. Weil man kann Jesus nicht alleine nachfolgen. Denn Gott ist zutiefst ein Gott der Gemeinschaft. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Es geht nicht, ich kann nicht singular denken und Jesus nachfolgen. Sondern Gott ist zutiefst Gemeinschaft und er hat immer gemeinschaftliche Ausprägungen gehabt. Und deshalb stellt er uns auch zusammen als Gemeinschaften, als Gemeinden, dass wir zusammen unterwegs sind. Denn nur zusammen können wir auch etwas von der Vision Gottes umsetzen. Wir als Einzelne ist es nicht möglich. Wir werden zusammengestellt in Einheiten, die nun mal die Bibel Gemeinden nennt, dass wir auch ein gemeinsamer Ausdruck sind von dem, was Gott in dieser Welt tun möchte. Aber auch soll Wirtschaft und Gesellschaft und Staatswesen, auch das will Gott durchdringen. Auch das gehört zum Reich Gottes hinzu. Und es heißt, die Heiligen sollen zugerüstet werden für all diese Bereiche, um dort Reich Gottes zu leben. Das ist, was Epheser 4,12 sagt, wo es vom fünffältigen Dienst gesprochen wird, dass die Heiligen zugerüstet werden für das Werk des Dienstes. Und auch das war für mich vor einigen Jahren so ein Schlüsselerlebnis, als ich festgestellt habe, Gott möchte die Heiligen zurüsten zum Werk des Dienstes und dass der Dienst, den die Heiligen tun, vielleicht nur zu 5% in der Gemeinde stattfindet. Und ich habe Gabentests gemacht und durchgeführt und mache das immer noch über, was ist dein Platz in der Gemeinde? Und das ist richtig und gut. Aber warum gibt es eigentlich nur einen Gabentest für Gemeindedienste? Der Dienst der Heiligen findet zu 95% nicht in den Veranstaltungen der Gemeinde statt, sondern irgendwo anders. Aber es ist trotzdem der Dienst der Heiligen. Und deshalb fing ich an, meinen apostolischen Dienst auszuweiten, eben den Heiligen zu dienen, ihnen zu helfen, wie lebe ich Reich Gottes in der Wirtschaft, in der Politik, in der Gesellschaft, dort, wo Gott mich hineingestellt hat, wo ich lebe zu 95% meiner Zeit, wie diene ich dort im Sinne des Reiches Gottes? Was möchte Jesus durch mich tun? Wie verwirkliche ich ein Stück der Vision Gottes an der Stelle, wo er mich hingestellt hat? Und dazu brauchen wir auch Zurüstung. Und die Gemeinde rüstet uns zu, um an den anderen Stellen unseres Lebens Reich Gottes, die Ausprägung des Reiches Gottes darstellen zu können, darin zu wachsen und zu reifen. Die Heiligen zurüsten zum Werk des Dienstes, den Leib Christi aufzubauen, damit sie in die Fülle des Christus wachsen. Mache ich es vielleicht gleich auf, bevor wir zu viel Gedanken uns machen. Ich habe jetzt hier die 5 Aufträge, wie sie Rick Warren in seinem Buch Kirche mit Vision darlegt, aufgegriffen. Das heißt, wir konzentrieren uns jetzt im Moment auf diesen einen Punkt, Gemeindeleben. Was ist Auftrag der Gemeinde? Wie handelt Gott durch die Gemeinde als Gesamtes? Aber auch als lokale Gemeinde an dieser Welt. Und deshalb die Weltkugel im Hintergrund, den Globus, weil es muss alles in dieser Welt stattfinden. Gott wurde Mensch und kam in sein Eigentum und lebte mitten unter uns und seine Gemeinde lebt mitten in der Gesellschaft. So alles, was wir tun als Gemeinde, muss mitten in der Gesellschaft Wirkung zeigen. Und nicht irgendwo in der Abgeschiedenheit, sondern mittendrin leben wir die Qualität des Reiches Gottes. Als Gemeinde insgesamt sind es diese 5 Aufträge, in die ich jetzt nicht im Detail reingehen möchte. Man kann das auch anders zusammenfassen, aber das ist mal eine ganz sinnvolle Zusammenfassung von Rick Warren. Gott hat eine Vision und eine Strategie. Die genauere Strategie schauen wir uns morgen Nachmittag an. Grundmethodik ist Menschen, die Vision Gottes verwirklichen, die Vision Gottes ausleben. So Gottes Vision, Strategie. Ausprägung in der Gemeinde ist in diesen 5 Richtungen. Evangelisation, dadurch wächst die Gemeinde in der Größe. Das heißt, das Reich Gottes, mehr Menschen lernen Jesus Christus kennen und folgen ihm nach. Aber auch in der Anbetung, Gottes Auftrag für die Gemeinde, ihn anzubeten und das Lob Gottes in dieser Welt zu vermehren. Auch dadurch wird sichtbar, es gibt einen lebendigen Gott, der anbetungswürdig ist und es gibt Menschen, die ihn anbeten. Das macht die Gemeinde stärker. In der Anbetung wachsen wir in Stärke, in Autorität, in Vollmacht. Eine Gemeinde, die anbetet, und der Stil der Anbetung ist ja nicht wichtig, sondern die Leidenschaft der Anbetung. Die Leidenschaft der Anbetung ist das Entscheidende. Leidenschaftliche Anbetung macht eine Gemeinde stärker. Und natürlich, wenn wir zusammenkommen, bleibe ich mal bei dem Beispiel, und wir beten miteinander an. Kann ich einen Schluck trinken haben, bitte? Und wir beten miteinander an, dann kommt Stärke in die Gemeinde, vielen Dank, und natürlich auch in unser ganz persönliches Leben. Ich danke dir. Und ich denke, jeder von uns hat es schon mal erlebt, wenn du längere Zeit nicht mit der Gemeinde zusammen angebetet hast, du verlierst an Stärke des Glaubens. Ja? Gemeinsame Anbetung, leidenschaftliche Anbetung, nicht miteinander Lieder singen, das ist nicht der Aspekt, sondern miteinander leidenschaftlich anbeten, da stecken wir uns gegenseitig an, wir stehen miteinander vor dem Herrn und bejubeln ihn, sind begeistert über ihn, erheben ihn, beschreiben ihn in seiner Kraft und Schönheit und in seiner Majestät, und es stärkt uns am inneren Menschen, sodass du gestärkt dann auch in dieser Welt Reich Gottes leben kannst. Und da ist Anbetung ein ganz wichtiger Teil. Gemeinschaft, auch hier lernen wir in der Gemeinde die Gemeinschaft, Koinonia ist das Wort, das Miteinander teilen. Also das, was wir jetzt hier tun, ist noch nicht Koinonia, das ist nur Ekklesia, die Gemeinde sammelt sich. Koinonia ist, wenn wir einander dienen, wenn wir einander helfen, wenn wir Leben miteinander teilen. Wenn ich etwas habe, was du nicht hast und ich gebe es dir und du gibst mir etwas, was du hast und ich empfangen darf. Ein gegenseitiges Geben und Nehmen, das ist Koinonia. Miteinander in eine Partnerschaft treten des gemeinsamen Dienstes. Sag, wir schließen uns zusammen, um etwas Gemeinsames zu tun. Jetzt werden wir miteinander eine Spielhalle, ein Zentrum miteinander bauen. So, das heißt, jeder gibt rein, jeder beteiligt sich dran. Das ist Koinonia. Wir teilen etwas zu einem gemeinsamen großen Ganzen. Wir beschenken uns einander und wir gestalten etwas gemeinsam. So, Gemeinschaft bedeutet ja immer, ich muss etwas hergeben, wovon ein anderer profitiert, aber heißt auch, ich bin bereit, etwas zu empfangen, was mir mangelt. Und beides ist schwierig. Zumindest für mich als Schwabe. Ja, das ist jetzt bei euch vielleicht anders, aber bei uns Schwaben ist schwierig. Ja, zu empfangen ist schwierig und zu geben ist schwierig. Das wurde uns nicht in die Kinderstube gelegt. Aber in der Gemeinde lerne ich das. Ja, der Gott, der selbstlos gibt, und dieser Charakter prägt sich aus in der Gemeinde. Selbstloses Geben, Austeilen, großherziges Austeilen. Und dadurch von der Begierde frei zu werden, des Habenwollens. Pleonemia ist das andere griechische Wort, das dagegen steht. Habgieriges an sich reißen, Pleonemia, Koinonia, großzügiges Austeilen zum gegenseitigen Nutzen. So, das heißt, wenn du Trinkgeld gibst, dann gibst du eben nicht 50 Cent, sondern du gibst 3 Euro. Ja, großherziges Austeilen. Für uns Schwaben, wie gesagt, schwierig, bei euch normal. Ja. Oder du gehst irgendwo hin, einkaufen. Wir Schwaben, wir versuchen immer so wenig wie möglich dafür zu bezahlen. Ja, also runter, wir sind dann ganz stolz, jetzt haben wir ihn runtergehandelt um 25%. Und dann bist du der größte Schwabe. Aber der kleinste im Reich Gottes. Ja. Wenn du jetzt aber sagst, was kostet der CD-Player, kostet nur 59 Euro, komm, da gebe ich dir 70. Ja, das ist Reich Gottes. Weil du dienst dem anderen, der Verkäufer, der geht nach Hause, er sagt, der war so ein Verrückter heute. Der hat 70 bezahlt, es hat nur 59 gekostet und ich hätte es ihm auch für 49 gegeben. Aber der hat 70 bezahlt. Ja. Und der kommt nächste Woche wieder, kauft einen Camcorder und zahlt wieder 30% mehr. Dann sagt er, irgendwas stimmt doch hier nicht. Großzügiges Austeilen. Ja. Vielleicht ein komisches Beispiel, aber dann merken wir es uns besser. Das heißt, ist die Haltung ein großherziges Austeilen. Wie kommst du in die Gemeinde? Mit der Haltung, was kriege ich heute mit? Was werde ich heute empfangen? Wird mir der Gottesdienst gefallen? Wird die Predigt gut sein? Wird der Lobpreisleiter mich segnen können? Kommst du mit dieser Haltung, so viel wie möglich rauszuholen oder mit der Haltung, so großherzig als möglich auszuteilen? Und es ist ungefähr dasselbe. Wie gehst du in den Mediamarkt, so viel wie möglich rauszuholen oder so viel wie möglich auszuteilen? Wie gehst du in die Gemeinde? Manchmal wie in den Mediamarkt, oder? Nein, bei euch nicht, aber es ist manchmal so, wenn ich so durch die Gemeinden reise, das ist manchmal so wie, ja, was sind die Rabatte heute? Ja, was kann ich heute besser kriegen, mehr kriegen? Aber die Koinonia-Haltung Gemeinschaft ist, wir lernen großzügig auszuteilen. Und wenn die Gemeinde Jesu dafür bekannt wird, dass man hier großzügig miteinander teilt, ist es ein Zeugnis, so ist Gott, der großzügig austeilt. Schau die Schöpfung an. Großzügig, wie Gott handelt, wenn wir im Frühjahr sehen, ja, wenn alles blüht und so weiter, diese Großzügigkeit, die da drin ist, so viel mehr als nötig wäre, das ist Gott. Und hier bringen wir etwas dann vom Charakter Gottes zum Ausdruck. Dann haben wir Jüngerschaft, kann man schlecht lesen, hier Jüngerschaft als ein anderer weiterer Auftrag, das heißt, wir lernen Jesus nachzufolgen, in allem letztendlich zu fragen, wie lebe ich in diesem und jenem Bereich im Sinne des Reiches Gottes. Hier ist auch die Ausbildung, und ich würde mal sagen, da haben wir in den deutschen Gemeinden im Großen und Ganzen, haben wir da in den letzten 10 Jahren ziemlich viel verloren an Qualität der Jüngerschaft. Vielleicht ein bisschen durch den Event-Charakter, den es auch braucht, das ist schon okay. Ja, Gemeinde, die braucht auch ihre Events und Inspiration und Ermutigung. Aber letztendlich braucht sie auch den Aspekt, dass wir lernen in der Gemeinde, wie lebe ich nun als zum Beispiel Mann und Frau in der Ehe. Wie lebe ich als Arbeitnehmer, als Arbeitgeber? Wie handle ich als Arbeitgeber, wenn ich Leute entlassen muss? Was entspricht dem Reich Gottes dann? Wie handle ich in den verschiedenen Situationen? Wie gehe ich mit meinem Geld richtig um im Sinne des Reiches Gottes? Wie gestalte ich meinen Alltag im Sinne des Reiches Gottes? Das ist Jüngerschaft. Lernen, Jesus nachzufolgen, also ihm nachzuahmen. Herr, was ist der richtige Lebensstil? Und wo lernst du das? Wenn nicht in der Gemeinde. Dort, wo wir einander helfen, auch die, die schon länger mit Jesus unterwegs sind, denen, die am Anfang stehen, ihnen beizubringen, zu lehren, zu unterweisen, Hilfestellung zu geben, so folgt man Jesus nach. Das ist der Charakter, das ist das Wesen, das ist der Lebensstil Jesu. Und auch hier, einfach nur einen Hauskreis zu besuchen, wo wir Kekse essen miteinander und uns auf die Schulter klopfen, ist wirklich zu wenig. Ja. Sondern es muss darum gehen, dass wir die Fragen, die im Leben auftauchen, sagen, ich habe diese Woche erlebt. Ich nehme mal ein Beispiel gerade, wenn ich Unternehmer begleite. Da muss ich plötzlich mich mit Fragen auseinandersetzen, wo ich mich als Pastor nie mit auseinandergesetzt habe. Das heißt zum Beispiel ein Unternehmen, das ich begleite, mussten wir, um das Unternehmen zu retten, 10 Leute entlassen. Ja, von 50 Personen 10 entlassen. So, der Chef ist gläubig und sagt, ich will in meinem Unternehmen handeln nach den Maßstäben Gottes. Ich will, dass das Wesen des Reiches Gottes in meinem Unternehmen sichtbar wird. Wie geht es jetzt? Kann er das im Hauskreis ansprechen? Sag, ich muss diese Woche 10 Leute entlassen. Wie machen wir denn das als Reich Gottes Mensch? Aber das brauchen wir, da müssen wir einander helfen. Deshalb Zurüstung zum Werk des Dienstes, da ist ja nun sein Dienst als Arbeitgeber. Wie handle ich jetzt richtig? Entlasse ich die, die keine Christen sind? Ja, selber schuld, wenn du dich bekehrst, dann kannst du hier arbeiten. Entlasse ich die, die am wenigsten bringen, am wenigsten Umsatz kreieren? Entlasse ich die, die schon am längsten da sind oder die am kürzesten da sind, nach welchen Kriterien? Wie würde es Jesus tun? Und ich sage, ich bin dann mit Sachen herausgefordert, manchmal denke, ja, gibt es einen Bibelvers dazu? Das Interessante ist, es gibt nicht nur einen Bibelvers, es gibt das Wesen Gottes, das er in seinem Wort und im Leben mit ihm uns rüberbringt. Es gibt tatsächlich für alle Fragen des Lebens eine Anleitung Gottes. Es gibt nur, wir müssen sie finden, mit einem betenden Herzen finden, sagen, Herr, wie gehen wir jetzt hier vor? Was ist dein Herz? Was ist dein Anliegen? Wie ist die richtige Vorgehensweise? Gut, wir haben dann Leute rausgesucht nach gewissen Kriterien und haben gebetet und mit ihnen dann auch gesprochen. Und das Schöne ist, dass trotz allen Turbulenzen, die entstanden sind, das Schöne ist, dass jeder von ihnen wieder einen Arbeitsplatz gefunden hat. Nach kürzester Zeit. Obwohl es manchmal sehr schwierig war. Einer ist, nachdem der Chef ihm vermittelt hat, sagt, du musst gehen, wir können dich nicht mehr halten. Und wir brauchen dich auch jetzt nicht. Das, was du kannst und machst, davon haben wir zu viel im Unternehmen. Deshalb muss ich dich entlassen. Und er ist ihm vor seinen Augen zusammengebrochen, lag schäumend auf dem Boden. Dann rief er mich am Handy an und sagte, Michael, was mache ich jetzt? Der liegt schäumend vor mir. Ja, der war so fertig, so zusammengebrochen. Ja. Obwohl solche Situationen waren, das ist nicht ganz so einfach. Zu beten und sagen, Herr, wie können wir so vermitteln, so auch ihnen Hilfestellung geben, dass sie einen Arbeitsplatz möglichst schnell wieder finden. Ja. Charakter des Reiches Gottes? Ich denke ja. Sagt, ein Christ kann niemand entlassen? Denke nein. Auch ein Christ muss manchmal Leute entlassen als Unternehmer. Aber wie handelt er in dem? Wie einfach macht er sich's? Wie sieht er die einzelnen Situationen und Persönlichkeiten an? Wie betet er über dem Einzelnen? Herr, wie können wir der Person und der und der und der helfen? Ich denke, hier sind Unterschiede im Umgang mit Menschen. Und nicht einfach wegzurationalisieren und fertig. Also solche Details des Lebens, das bedeutet Jüngerschaft. Jüngerschaft, Leben lernen im Sinne des Reiches Gottes. Lernen wir in der Gemeinde und möchte euch auch hier ermutigen, herausfordern. Wir haben auch schon ja, in der Beratung darüber gesprochen. Das heißt, dass auch die Kleingruppenarbeit oder wie auch immer, dass sie auch in diese Richtung sich stärker entwickelt. Wir wollen einander helfen, Qualität des Reiches Gottes, Lebensstil Jesu einzuüben in ganz praktischen Elementen meines Alltags. Wie geht das nun? Versöhnung zu leben. Und da ist übrigens auch, vielleicht noch eine kleine Story am Rande, auch wichtig, dass wir verstehen, Kleingruppen können auch mitten im Alltag stattfinden. Die müssen nicht außerhalb des Alltäglichen stattfinden. Wir haben mit einem guten Freund, den haben wir besucht, der hat sich bei uns damals in der Gemeinde bekehrt, ist inzwischen woanders. Aber einmal im Jahr, da laden sie uns dann ein und dann essen wir miteinander und unterhalten uns über gute alte Zeiten. Und das ist so ein alter Hauskreis-Fan. Ja? Und er leidete im letzten Jahr, weil er sagte, ich habe keinen Hauskreis im Moment. Ich leite keinen Hauskreis. Das hat sich irgendwie zerschlagen und jetzt leite ich keinen Hauskreis. Und er war wie krank. Ja, so Entzug vom Hauskreis. Das war schwierig. Und dann haben wir so weitergeredet und er sagt, ja, bei ihm am Arbeitsplatz, da war es so in den letzten 2-3 Jahren, dass immer mehr Kollegen zu ihm gekommen sind und haben gesagt, sag mal, was ist mit dem und jenem und haben Fragen gestellt zum Glauben. Und er hat mit den Einzelnen gesprochen und mit der Zeit war es ihm zu viel und sagt, Leute, ich kann nicht während meiner Arbeitszeit da ständig mit euch über solche Dinge reden, das ist nicht fair meinem Arbeitgeber gegenüber. Aber wisst ihr was, ich mache Folgendes, 2-mal in der Woche lasse ich das Mittagessen ausfallen und stehe euch zur Verfügung, das heißt, wir treffen uns in der Mittagspause, die Kaffeepause lassen wir ausfallen, legen sie zusammen, haben dann eine gute Stunde Mittagspause und da sitzen wir uns zusammen und dann könnt ihr mich alles fragen, was ihr wollt. Und 2-mal in der Woche machen die das nun schon seit Monaten, da sage ich zu ihm, da hast du doch deinen Hauskreis. Sagt er, das ist doch kein Hauskreis. Sag ich, was ist das denn dann? Ja. Ist im Haus, ist ein Kreis, ihr redet über Dinge des Glaubens und es sind sogar alles Leute, die auf dem Weg sind, Jesus kennenzulernen. Ist sogar ein evangelistischer Hauskreis, jeder Pastor würde jubeln. Also, ich habe keinen Hauskreis, hier ist dein Hauskreis. Und es öffnete ihm den Blick dafür, zu sagen, ja, natürlich, hier ist mein Hauskreis. Ja, hier helfe ich, der ich schon lange jetzt mit Jesus gehe, anderen Jesus kennenzulernen und das Leben des Christus zu erfahren. Und dann haben wir noch den Bereich der Dienste. Das heißt, Gemeinde auch in ihrer Gemeinsamkeit sollte nicht nur für sich selbst da sein und auch nicht nur in der Anbetung für den Herrn da sein, sondern auch ein Ausdruck, praktischer Ausdruck sein von Dienstleistung und Hilfestellung an der Gesellschaft. Soziale Dienste von mir aus oder was immer notwendig ist, dass etwas von dem, was wir haben, was wir als Gruppe, als Gemeinschaft miteinander kreieren, dass davon die Gesellschaft gesegnet wird und profitiert. Und auch dazu ist der fünffällige Dienst da, um den Leib Christi aufzubauen. Das wäre dieser Teil im Epheser 4,12. Zügig, das will ich nur ganz kurz deutlich machen. Es ist interessant, dass im fünffälligen Dienst Personen geschenkt sind der Gemeinde, die diese Gaben haben, um diese Elemente der Aufträge Jesu hervorzubringen. Also am eindeutigsten ist natürlich der Evangelist, der so begabt ist, um den Auftrag der Evangelisation in der Gemeinde umzusetzen, zuzurüsten, dass die Gemeinde evangelistisch ist. Der Hirte, Pastor, Hirte in der Gemeinschaft, er kann am stärksten Gemeinschaft entwickeln, der Lehrer am stärksten Jüngerschaft, der Apostel am stärksten die Dienste und der Prophet am deutlichsten Anbetung. So, das heißt, wenn ihr leidet unter Anbetung, dann ladet mal ein paar Propheten ein, die mischen euch den Laden auf, bis ihr wieder leidenschaftlich seid oder geht. Ja. Oder wenn wir sagen, wo ist die Gemeinschaft, die Koinonia-Gemeinschaft, die Gott begnadet hat mit hirtlicher Gabe, sind die am stärksten sind, Gemeinschaft hervorzubringen, ja, in der Gemeinde. So hat Gott Menschen geschenkt, die am Volk Gottes arbeiten, dass diese Aufträge, die aus der Gemeinde herausfließen sollen, zur Wirkung kommen. Und deshalb auch brauchen wir Gemeinde, in welcher Form wir auch immer Gemeinde zusammenstellen. Gemeinde braucht es, damit wir die Vision Gottes in dieser Welt umsetzen können. Ist das nachvollziehbar? Soweit auf die Schnelle. Das ist nur zack, zack, um den Überblick euch zu geben. So, und jetzt möchte ich mit euch in einen biblischen Text gehen, an dem werden wir die letzte halbe Stunde verbringen. Das heißt, ihr werdet auch noch eine kleine Aufgabe machen. Ihr könnt euch schon mal moralisch darauf einstellen. Ganz kurz, Jesaja 27, Vers 1 bis 6. Wunderschöner Text, wo es heißt, zu der Zeit wird der Herr heimsuchen, mit seinem harten, großen und starken Schwert den Leviathan, die flüchtige Schlange, und den Leviathan, die gewundene Schlange, und wird den Drachen im Meer töten. Und zu dieser Zeit wird es heißen, lieblicher Weinberg, singt ihm zu. Ich, der Herr, behüte ihn und begieße ihn immer wieder. Damit man ihn nicht verderbe, will ich ihn Tag und Nacht behüten. Ich zürne nicht. Sollten aber Disteln und Dornen aufschießen, so wollte ich über sie herfallen und sie alle miteinander anstecken. Es sei denn, sie suchen Zuflucht bei mir und machen Frieden mit mir. Ja, Frieden mit mir. Vers 6. Es wird einst dazu kommen, dass Jakob Wurzeln und Israel blühen und grünen wird, dass sie den Erdkreis mit Früchten erfüllen. So, was Gottes Vision und Anliegen hier war, und es hat sich fortgesetzt bis zum heutigen Tag, dass sein Volk, wo wir natürlich Teil des Gottesvolkes geworden sind durch die Gnade Jesu, dass durch sein Volk er das Land segnet mit den Früchten, die entstehen, ich sage im Bild, im Garten Gottes. Dass das, was heranreift in der Gemeinde, was heranreift an Lebensqualität des Reiches Gottes, dass es nicht in der Gemeinde bleibt, sondern dass das Land erfüllt wird mit diesen Früchten Gottes. Das ist sein Anliegen. Hier in der Gemeinde, in unserem Miteinander, in unserem Zusammensein, reifen Früchte heran. Hier ist ein Klima, ein Wachstumsklima, wo Früchte heranreifen können, mit denen Gott diese Erde, diesen Erdkreis segnen will. Was mich schon immer bei In Christo begeistert hat, ist euer Claim, euer Slogan, In Christo eine Gemeinde für Mainz. Heißt noch immer so, habe ich nachgeguckt. Ja. Ist gleich geblieben. Eine Gemeinde für Mainz. Und ich möchte mit euch eine kleine Übung versuchen, weil ich jetzt genug geredet habe. Und zwar, mit welchen Früchten können und sollen wir die Stadt Mainz segnen? Was reift hier heran in der Gemeinde? Mit dem Gott diese Stadt segnen möchte oder diese Region von mir aus. Weil es ist Gottes Plan, dass durch uns der Erdkreis erfüllt wird mit Früchten, die nach ihm schmecken und riechen, ja, wo etwas von dieser Herrlichkeit Gottes, von dieser Kraft Gottes, von diesem Wesen Gottes, von dieser Qualität des Reiches Gottes sichtbar wird. Menschen, die von ihm berufen und erwählt sind, sind Gottes Methode, um seinen Traum auch in Mainz zu verwirklichen. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und zwar Frucht, die bleibt. Frucht, die bleibt. So, jetzt möchte ich bitten, dass wir uns, wir haben bis 18 Uhr das Seminar, das heißt, dass wir uns jetzt so eine Viertelstunde Zeit nehmen, dass eine Gruppe sich beschäftigt, spontan beschäftigt mit der Frage, was ist eigentlich der Bedarf, was ist der Hunger in Mainz? Was ist der Hunger in Mainz? Das Bedürfnis, die Bedarfe, was ist der Hunger in Mainz? Und zwei andere Gruppen, oder da können wir auch durchaus drei machen von der Größe her, drei andere Gruppen beschäftigen sich mit der Frage, was haben wir als in Christo an Früchten zu geben, mit der wir diese Stadt segnen können? Ja? Was sind die Früchte, die hier heranreifen und die zum Guten, zum Segen dienen dieser Stadt? Ist das möglich? Der Jan hat gesagt, ich kann so Sachen mit euch machen. Nur muss es Sinn machen, hat er gesagt. Also, ich hoffe mal, dass es Sinn macht. Wer wird sich mit der Frage beschäftigen, Hunger in Mainz? Was ist so der Hunger, die Bedürfnisse, die in Mainz da sind? So vielleicht, oder wer übernimmt da bis in die Federführung? Wen darf ich bitten? Ja, es sind nicht so viele wahrscheinlich. Wer wohnt in Mainz? Okay, also ihr bildet eine Gruppe über die Frage, was ist der Bedarf, der Hunger in Mainz, und könnt euch irgendwo da hinten sammeln und fangt an, ihr holt euch am besten so ein großes Blatt hier. Holt euch so ein großes Blatt, Stifte gibt es hier auch, schreibt es drauf und dann klatschen wir das dort an die Pinnwand. Also nicht bitte draufschreiben, sondern auf ein Blatt draufschreiben. Und ihr andere bildet einfach drei Gruppen, könnt ihr selber machen, mit dieser Frage stellen, was sind die Früchte, die wir als Gemeinde entwickeln, hervorbringen zum Segen von Mainz. Dann nehmt ihr euch bitte dann auch einfach so ein Blatt, schreibt da einige Sachen drauf und das können wir dann auch dorthin hängen. Okay? Viertelstunde und dann fasse ich am Schluss nochmal zusammen. Dankeschön. Ja, ihr könnt dann in der Pause und so das mal anschauen, was ihr so und spontan herausgefunden habt. Zum einen die Bedürfnisse einer Stadt, der Hunger, der in einer Stadt da ist. Und zum anderen, was sind die Früchte, die Gott hier heranreifen lässt in dieser Gemeinde. Weil die Menschen werden nur dann Früchte essen, wenn sie auch Hunger haben. Eine Stadt, die keinen Hunger hat, wird keine Früchte, die wir ihnen anbieten, empfangen und essen wollen. Das heißt, auch inwiefern passen die Früchte, die Gott hier heranreifen lässt, zusammen mit dem Hunger, der in der Stadt ist. Und dann wäre natürlich nur die ganz praktische Frage, wie bringen wir die Früchte zu dem Hunger der Menschen? Und wie empfangen sie uns, dass sie das bekommen, was sie eigentlich, nach was ihnen eigentlich verlangt? So, das wird jetzt nicht ganz unsere Aufgabe sein können, aber ich will mal anregen in diese Richtung. Und da wird sicherlich die eine oder andere Anregung daraus hervorkommen. Aus unserem Text, den möchte ich gern zu Ende führen, im Jesaja 27. Weil da sind für meine Begriffe ein paar ganz wesentliche Grundelemente aufgeführt, die dazu beitragen, dass es überhaupt möglich ist, dass dieses Land gesegnet wird mit den Früchten, die hier in der Gemeinde heranreifen. Das eine ist, was in diesem Text heißt, der Leviathan ist überwunden. Egal in welcher Form er auftritt, also das Böse, die dämonische Mächte, das, was eigentlich den Menschen entgegensteht, ist am Kreuz von Golgatha ein für alle Mal überwunden und besiegt worden. Und es ist wichtig, dass wir als Gemeinde lernen, von diesem Sieg her zu leben und zu denken. Jesus ging umher und tat wohl allen, die vom Teufel überwältigt worden sind. So, das ist eine Grundvoraussetzung, wenn wir verstanden haben, dass der Teufel überwältigt worden ist, das, was die Menschen plagt und was sie zerstört und was sie kaputt macht, dann haben wir die richtige Voraussetzung, um ihnen auch dienen zu können. Denke ich, das ist jedem von uns klar. Denke und lebe Sieg. Dann, dass diese Früchte heranreifen in der Gemeinde, weil Früchte brauchen ja ihre Zeit, das Klima und so weiter, damit sie heranreifen können, ist es wichtig, eine positive Gemeindeatmosphäre zu haben. Schön hier in diesem Bild beschrieben, singt dem Weinberg Gottes zu. Das heißt, ihr kommt jetzt zukünftig immer singend in die Gemeinde. Fangt nicht erst an zu singen, wenn ihr da seid, sondern ihr kommt schon singend. Positive Gemeindeatmosphäre, das heißt, dort, wo wir eine positive, wachstumsfördernde Atmosphäre haben, kann am besten hervorkommen und wachsen und heranreifen, was Gott eigentlich hineingelegt hat in uns als Gemeinde, in dich als Person. Es braucht ein Wachstumsklima und Gemeinde soll eigentlich eine Atmosphäre haben, wo dieses Wachstumsklima ist. Das hat ganz viel damit zu tun, wie wir miteinander umgehen. Ja? Ob wir immer nur darauf achten, was läuft schief, was müsste noch anders werden, oder ob wir uns freuen, wie Eltern sich über ein Kind freuen, das heranreift und die ersten Schrittchen geht und so weiter. Freut man sich über die Fortschritte oder klagt man über die Dinge, die noch nicht so sind, wie sie sein sollen? Und Gemeinde wird dann wachsen und gedeihen, wenn es eine positive Atmosphäre hat. Und dazu kann jeder beitragen. Singt dem Weinberg Gottes zu. Vergesst auch nie, es ist Gottes Weinberg. So wie wir übereinander reden, so reden wir letztendlich über ihn. Denn Haupt und Glieder lassen sich nicht voneinander trennen. So, da gibt es eine Menge Beispiele in der Schrift, das brauche ich jetzt nicht ins Detail gehen. In meinem Erleben ist es aber so, dass oftmals Gemeinde, die Fruchtbarkeit einer Gemeinde zerstört wird durch zerstörerische Rede. Wie gesagt, das ist alles in Mainz hier nicht so, aber ich sage es nur zur Vollständigkeit des Seminars willen, dass wir förderlich voneinander reden. Denn der Segen der Frommen baut auf, aber gottloses Reden zerstört, Sprüche 11, Vers 11. Das heißt, wie wir auch voneinander reden, wie wir über die Gemeinde reden, wie wir über die Leiterschaft reden, wie wir über Frauen und Männer reden, wie wir über Kinder und Erwachsene reden, wie wir über die Dienste in der Gemeinde reden und so weiter, hat entweder eine segnende, förderliche Atmosphäre oder eine zerstörende, kaputtmachende, einengende Atmosphäre. Singt dem Weinberg Gottes zu. Und dann heißt es hier im Text, ich, der Herr, behüte ihn und begieße ihn immer wieder. Was Gott tun möchte, ist, wenn wir zusammenkommen, dass er uns erfrischt. Paulus schreibt mal, ich werde deshalb nicht müde, weil mein innerer Mensch von Tag zu Tag erneuert wird. Ja. Das heißt, diese erfrischende Gegenwart Gottes, diese Erneuerung des inneren Menschen, war eine tägliche Erfahrung von Paulus. Und ich weiß von meinem eigenen Erleben, ohne die Erneuerung meines inneren Menschen durch die Gegenwart Gottes, würde ich die Aufgaben nicht bewältigen können, in die Gott mich hineinstellt. Aber wenn er mich wieder erfrischt, wenn ich wieder neue Zuversicht und Glauben und Mut und Stärke bekomme im inneren Menschen, dann kann ich die Aufgaben wieder anpacken, in die Gott mich hineingestellt hat. Und deshalb glaube ich, ist neben dem, was ich vorher über Jüngerschaft sagte, ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass wir Gottesdienste, Veranstaltungen haben, Treffen haben, wo wir einfach Gottes Gegenwart erleben. Ja? Nichts ist erfrischender als Gottes Gegenwart. Ja? Wenn wir seine Gegenwart erleben, wenn unser innerer Mensch wieder auftanken kann aus der Gegenwart Gottes heraus, dann können wir wieder Aufgaben anpacken, die wir vielleicht sonst nicht mehr fähig sind zu tun. Und deshalb gehört zu einem gesunden und guten Gemeindeleben auch zu einer Gemeinde, die sagt, wir wollen dieser Stadt dienen, wir möchten diese Stadt segnen, gehört regelmäßig miteinander in Gottes Gegenwart einzutauchen. Er sagt hier, ich will immer wieder begießen. Ich will immer wieder erfrischen. Ich gebe das meine dazu. Das ist Gottes Zusage. Wenn ihr zusammenkommt, Gottes Gegenwart ist da. Er will erfrischen, er will stärken, er will segnen, er will erneuern. Also auch hier erleben wir immer wieder Gottes Gegenwart. Gottes erfrischende Gegenwart ist für die gesunde Wachstumsatmosphäre, dass diese Früchte heranreifen können, unbedingt notwendig, extrem wichtig. Und Auch dafür sollten wir uns immer wieder Raum und Zeit nehmen, Gottes Gegenwart zu erleben. Und ein letzter Punkt aus diesem Text, alles wachstumsfördernd. Er sagt hier, ich zürne nicht, sollten aber Disteln und Dornen aufschießen, so wollte ich über sie herfallen und sie alle miteinander anstecken. Es sei denn, sie suchen Zuflucht bei mir und machen Frieden mit mir, ja, Frieden mit mir. So, Gott wird dann zornig, wenn Zerstörerisches in seine Gemeinde kommt. Ja, denn er liebt seine Gemeinde über alles. Und er möchte, dass in der Gemeinde alles das heranreift, was er eigentlich hineingesteckt hat. Und wenn hier bittere Wurzeln entstehen, zerstörerische Wurzeln, dann greift Gott ein. Irgendwann hat er die Nase voll. Irgendwann sagt, es geht so nicht weiter. Dann greift er ein. Aber eigentlich will er das nicht. Das ist, was hier zum Ausdruck kommt. Eigentlich zürne ich nicht, sondern ich freue mich, wenn ihr zusammenkommt, dann freue ich mich an meiner Gemeinde. Wenn aber solch eine bittere Wurzel sich entfaltet, dann werdet ihr mich kennenlernen. Ja, warum? Weil ich kann es nicht ertragen, dass meine geliebte Gemeinde, dieser Weinberg jetzt im Bild gesprochen, aus dem diese Frucht hervorkommen soll, die etwas von meiner Vision, von dem, was ich für diese Welt habe, zum Ausdruck bringt, wenn das nicht mehr heranreifen kann, weil zerstörerische Elemente drin sind, dann muss ich, dann werde ich eingreifen. Im Hebräerbrief wird da auch davon gesprochen, wo es heißt, dass wir darauf achten sollen, seht zu, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie verunreinigt werden. Was ich da ganz interessant finde ist, seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume. Und ich habe festgestellt, dort entstehen bittere Wurzeln in der Gemeinde, wo es an der Gnade mangelt. Das heißt, wachsen wir in der Gnade, ich sage kurz gleich, was ich damit meine, dann wird es keinen Raum geben, keine Lebensgrundlage, keine Ernährungsgrundlage für bittere Wurzeln. Was ist Gnade? Hebräer 13, nur ein bisschen weiter, sagt, es ist ein köstliches Ding, wenn das Herz fest wird, welches geschieht durch Gnade und nicht durch Speiseregeln, nicht durch Regeln. Regeln sagen Forderungen, stellen Forderungen. Du sollst, du musst, das ist gefordert, jenes ist gefordert. Das sind die Regeln. Und die führen dazu, dass wir eher zu einer Hartherzigkeit werden und dass eher in diesem Boden sich bittere Wurzeln entfalten. Die Gnade aber macht Feststellungen. Du hast, du bist, es ist dir gegeben, du bist gewollt, das ist, was Gott in dich hineingelegt hat. Das ist, bist du geworden aufgrund der Liebe Gottes und so weiter. Die Gnade macht Feststellungen. Und wo dieser Boden, dieser Nährungsboden sich entfaltet, gibt es keinen Raum für bittere Wurzeln, sondern da reifen diese Früchte Gottes heran. So, deshalb achte darauf in der Gemeinde, das muss ich unbedingt hier dazu führen, achte darauf, dass niemand die Gnade Gottes versäume, dass niemand Mangel hat an der Gnade Gottes. Hast du Mangel an der Gnade Gottes und deshalb entsteht Bitterkeit in deinem Herzen? Hat ein anderer Mangel an der Gnade Gottes und deshalb entsteht Ärgernis in seinem Herzen? Achte darauf, in der Gemeinde, im Miteinander, achte darauf, dass niemand Mangel leidet an der Gnade Gottes, sondern dass wir einander das zusprechen und einander segnen mit dem, was uns Christus gegeben und geschenkt hat, schenkt einander die Gnade Gottes aus, reichlich. Und wo diese Grundlage da ist, wird eine bittere Wurzel sich nicht entfalten können. Und so entsteht eine Atmosphäre mit diesen Elementen, eine Atmosphäre des Wachstums, damit diese Früchte heranreifen. Und so wie es in diesem Text geheißen hat, es wird dazu kommen, dass in Christo Wurzeln und blühen und grünen wird und dass sie ganz meins mit den Früchten erfüllen, die hier heranreifen. So, ich glaube, das ist ein Stück von dem, was Gottes Vision ist, diese Stadt zu segnen durch euch, auch durch andere, die zu seinem Volk gehören, dass das, was sein Herz bewegt, er hier heranreifen lässt, in der Gemeinde, im Miteinander, dass es heranwächst, bis es zu einer Fruchtbarkeit wird, mit der wir die Hungrigen, die Bedürftigen speisen können. Und sie werden schlussendlich dann sagen, wo wächst sowas? In welchem Weinberg, in welchem Garten wachsen solche wunderbare Früchte heran? Und wir werden sagen können, es ist im Garten unseres Vaters. Und sie werden den Vater im Himmel preisen. Jesus sagt in Matthäus, dass die Leute eure guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. So, wenn es uns gelingt, dass das Lob Gottes vermehrt wird in dieser Stadt, dass die Leute Verlangen haben, nicht nach unseren Produkten, um es mal so zu nennen, sondern nach dem, der dafür verantwortlich ist, nach dem Hersteller dieser Früchte, nach dem Schöpfer, dann, glaube ich, haben wir unseren Auftrag erreicht. Und dann kommt Gottes Traum in Erfüllung. Das ist die Wiederherstellung aller Dinge unter seiner Herrschaft. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit für den Teil 1. Wir machen um 20 Uhr dann weiter. Vielen Dank.